Der beste Sender in Ulm. Der beste Sender in Ulm.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz im wunderbaren Ulm hört ihr alle 4 Wochen die Sendung eine Stunde mit, jedes Mal mit einem Gast. Heute zu Gast ist bei mir der Herr Professor Dr. Heinrich Detering. Er ist Literaturwissenschaftler und Übersetzer und er war Professor für die Neue Deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft der Uni Göttingen, mittlerweile im Ruhestand. Herzlich willkommen, Herr Professor Detering.
Danke, Herr Richter. Freut mich, hier zu sein.
Sie haben ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir als Radiomacher uns natürlich drauf stürzen müssen, würde ich schon fast sagen. Und zwar ist es der gute Bob Dylan. Das ist ja nicht unbedingt jetzt mal naheliegend, dass sich ein Professor mit Bob Dylan beschäftigt. Ganz kurz Hintergrund, was haben Sie alles in Ihrer Laufbahn gemacht? Und vielleicht auch so ein bisschen, wie sind Sie denn da zum Dylan gekommen?
Dylan war schon da, bevor ich auch nur ganz von ferne an irgendeine Laufbahn denken konnte. Ich war 15 Jahre alt. Das war ein Jahr, in dem überhaupt sehr vieles passierte und ich irgendwie meine Kindheit verließ. Und eines dieser einschneidenden Ereignisse war eine Begegnung mit unserem English Assistant Teacher. Der hieß Alan Bolesworth. Ich habe ihn mal in meinem Dylan-Buch gedankt, obwohl ich ihn seitdem nie wieder gesehen habe und ich gar nicht weiß, wo er ist. Denn ich hatte gern Englischunterricht. Ich war auch ganz gut in Englisch. Und er nahm mich irgendwann nach der Stunde beiseite und sagte, du solltest das hier hören und das hier lesen. Dann drückte er mir 3 Alben von Dylan in die Hand und dazu das erste Dylan-Songbook, Writings and Poems, in der Hardcover-Ausgabe mit einer Zeichnung, die Dylan gemacht hatte, auf dem Cover. Ich habe es immer noch. Und ich ging nach Hause und hörte mir das an. Und ich war vom Donner gerührt, weil ich es so toll gefunden hätte, sondern weil ich es so unglaublich fremdartig fand. Das waren 3 Alben, die klangen, als seien sie von 3 verschiedenen Musikern eingespielt worden, von 3 verschiedenen Sängern gesungen worden. Und es war alles dieser selbe Bob Dylan. Es war Highway 61, dann war es dieses Throwaway-Album, das Dylan später A Fool Such As I hieß, und Nashville Skyline, das erste Country-Album mit Johnny Cash drauf. Und ich habe gedacht, das ist wahnsinnig, das muss ich verstehen. Wie kann das sein, dass jemand mindestens drei Musiker in einer Stimme oder in einer Person ist, 3 Stimmen in einer? Dann habe ich angefangen, in diesem Songbuch zu lesen, habe versucht, was ganz unbeholfen und laienhaft zu übersetzen. Und eigentlich hörte das nicht mehr auf. Das, was da angefangen hat, hat mich seitdem begleitet. Irgendwann, Jahre später, war ich dann, ich glaube schon Doktorand hier in Göttingen. Und wir saßen mit ein paar anderen Doktoranden abends zusammen beim Bier und einer sagte zu mir, wenn du mal Professor werden solltest, dann versprichst du jetzt, ein Buch über Bob Dylan zu schreiben, und ich verspreche dir, wenn ich irgendwas Vergleichbares werde, schreibe ich ein Buch über Glenn Gould. Der Mann wurde dann Lektor beim Reklamverlag und ich weiß nicht, 20, 30 Jahre später schrieb er mir, erinnerst du dich noch an unsere Kneipe? Genau daran. Und er sagte, jetzt bin ich hier Lektor bei Reklam. Ich schreibe gerade an meinem Buch über Glenn Gould. Ich warte auf dein Manuskript über Bob Dylan. Genauso krass. Und dann habe ich gedacht, nun habe ich His Bobness viele Jahre lang sehr intensiv begleitet, mitgefreut und mitgelitten, ihn oft live gehört und auch für mich so allerlei übersetzt. Und jetzt muss ich es machen. Und dann habe ich angefangen, dieses Reklamheft zu schreiben, das sich erstaunlicherweise verkaufte wie geschnitten Brot und dann in mehreren erweiterten Auflagen, ich glaube bis zur 6. erschienen ist. Und dann kamen 2, 3, 4 weitere Bücher über Dylan noch dazu. So war das.
So war das. Wenn wir uns jetzt mal den guten Bob Dylan anschauen, gibt es verschiedene Arten von Songs, wo man sagt, die kann man zuordnen, oder sind seine Texte so sehr unterschiedlich, dass man da schwer Kategorien finden kann? Oder könnte man die in manche Kategorien unterteilen? Ist das möglich?
Ja, das ist eine gute Frage. Das haben ja viele Leute versucht. Übrigens ist es gar nicht ungewöhnlich, dass sich ein deutscher Literaturwissenschaftler mit Dylan beschäftigt. Ich glaube, in allen Ländern, in denen Dylan zu hören ist, haben Leute meines Schlages versucht, über ihn Bücher zu schreiben. Und das ist ihm dann auch von manchen Kritikern, Leuten, die Dylan nicht mögen, angekreidet worden. Er schreibe zu sehr auf eine bestimmte akademisch gebildete oder halbgebildete Leserschaft hin oder so. Ich kann diesen Einwand verstehen. Natürlich teile ich ihn als Betroffener nicht. Und da haben sich öfter Leute gefragt, wie kann man kategorisieren, Gruppen bilden. Und je länger der produziert hat, und man ist ja 83 und hat eine Menge gemacht, desto leichter ist das vielleicht geworden. Vielleicht könnte man ganz einfach sagen, es gibt einfache Songs, es gibt komplexe Songs und es gibt Songs, die er nicht geschrieben, sondern nur performt hat. Diese dritte Gruppe finde ich nicht unwichtig, die wird leicht übergangen. Einfache Songs, meine ich, sind Songs mit einfachen, kurzen Strophen, Schemata, einfachen Versen. Auf den ersten Blick jedenfalls einfachen Bildern oder Botschaften, sowas wie All Along the Watchtower. Also ein komplizierter, schwierig zu interpretierender Song, aber es sind drei Strophen zu vier Versen, einfach gereimt, keine komplizierten Wort- und Satzkaskaden. Und auf der anderen Seite gibt es Songs wie Desolation Row oder Key West auf dem letzten Album oder andere Songs, die lang sind, komplexe Strophenformen haben, Mississippi oder das ganze Album Street Legal zum Beispiel, das ganz auf Komplexität hin angelegt ist. Und kann innerhalb von sehr kurzer Zeit vom einen Extrem ins andere umbrechen. Also von komplexen zu betont einfach, formal jedenfalls einfachen Songs, kann es manchmal sehr schnell gehen. Die Urszene ist vielleicht der Umbruch, der damals, muss man sagen, die musikalische Welt erschüttert hat. Ich glaube, das ist nicht sonderlich übertrieben. Nach Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited und Blonde on Blonde, dann nach einer quälend langen Produktionspause plötzlich mit einem Album wie John Wesley Harding daherzukommen und dann auch noch, als müsse das nochmal gesteigert werden mit dem Country-Album Nashville Skyline. Aber solche Umbrüche und Wechselbäder haben sich im Laufe von Dylans Schreiben wiederholt, sagen wir von Saved zu Infidels ist so ein Umbruch gewesen und so weiter. Und dann gibt es die dritte Gruppe noch, das sind die Songs, die Dylan nicht geschrieben hat. Damit hat er ganz früh angefangen. Im Grunde war er ja, bevor er überhaupt entdeckte, dass er ein Singer-Songwriter ist, schon jemand, der die Songs anderer Leute performt hat. Auf dem allerersten Album, Bob Dylan, hat der blutjunge Sänger nur zwei eigene Songs gehabt. Und er dachte damals wohl auch, es sei eigentlich seine Aufgabe, seine Bestimmung, die unterschiedlichen Traditionen der amerikanischen Folkmusik wieder zum Leben zu erwecken und die Gegenwart einzuspeisen. An solche Anfänge knüpft dann Self-Portrait an, eines dieser unterschätzten Alben, das erst durch die Neuausgabe, die abgespeckte, von Overdubs befreite Neuausgabe in der Bootleg-Series wieder wirklich gut hörbar geworden ist. Und das hat er in den letzten Jahren ja immer wieder getan mit den drei, wenn man sie einzeln als CDs zählen will, fünf Sinatra-Alben aus dem Great American Songbook und mit Alben wie Good As I've Been To You oder World Gone Wrong, in denen er die gesamte Breite der amerikanischen populären Musik auf seine Weise neu zu erfinden versucht. Ich glaube, es ist wichtig, diese dritte Gruppe auch zu betonen, weil Dylan immer wieder zeigt, wo die Quellen sprudeln, aus denen er auch sein eigenes Songwriting bezieht.
Gut, dann haben wir schon mal drei Arten. Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz spannenden Sache, weil Sie sind ja auch Übersetzer. Sie haben ja auch Dylan übersetzt. Also brauche ich jetzt nicht zu fragen, ob man Dylan übersetzen kann. Ja, man kann natürlich Dylan übersetzen. Ja. Wo sind denn da die Schwierigkeiten, wenn wir Bob Dylan nach Deutschland übersetzen oder nennt man es transferieren oder transkribieren oder ist es eine Übersetzung?
Ja, das ist eine ganz schwere Frage und die Antwort lautet eigentlich nein, man kann Dylan nicht adäquat übersetzen. Das liegt natürlich zu einem Teil an seiner besonderen Kunst, die amerikanischen Songtraditionen mit literarischen Traditionen, also der gedruckten Poesie, zu verbinden und einzuschmelzen in etwas, das ganz sein eigenes ist. Es liegt zu einem größeren Teil aber auch einfach daran, dass Dylan als Textschreiber es mit Sprachtraditionen zu tun hat, für die es im Deutschen oder im Französischen oder im Schwedischen oder Polnischen keine Äquivalente gibt. Die vielen Slangs, die in einer Einwanderernation wie den USA neben und miteinander existieren, die ganz unterschiedliche Weltverhältnisse sprachlich kodieren und die vom ganz hohen Ton von Shakespeare oder Dylan Thomas bis runter zu Straßenköter amerikanisch gehen können. Tonfälle, die mit Race, Class, Gender konnotiert sind, also in dicken Gänsefüßchen gesagt, schwarze oder weiße, Gospel oder Blues oder Country. Tonfälle. Und dann wieder sagen wir innerhalb der Country Music, die traditionelle, konservativ, maskuline Nashville Country Music auf der einen Seite und die alternative, linke, rebellische Country Music von Leuten wie den Dixie Chicks oder so auf der anderen Seite. Das alles sind ja nicht nur musikalische Idiome, sondern auch sprachliche. Und gerade da, wo Hochsprache, Hochenglisch kombiniert wird mit unterschiedlichen Formen von Slang oder von Jargon, ist es fast nicht möglich, das adäquat auf Deutsch wiederzugeben. Das ist ein Problem, das man auch hat, wenn man Leute wie James Joyce zu übersetzen versucht oder auch Leonard Cohen oder andere. Man kann es nur behelfsweise machen und ich habe immer darauf gedrängt, wenn ich übersetzt habe, dass es zweisprachige Ausgaben gibt, weil ich meine Übersetzungen wirklich nur als Verständnishilfen, als Einstiegshilfen für die Lektüre des Originals verstehe. Aber und ich glaube, es lohnt sich schon, das Original auch zu lesen, während man
es hört. Da gibt es ja berühmte Beispiele von Musikern, die das gemacht haben, auch spannenderweise größtenteils im Dialekt. Also der Wolfgang Niedecken hat es ja gemacht und auch der Wolfgang Ambros. Wolfgang Ambros, wo ich sagen muss, ich persönlich finde das extrem gelungen. Der Spirit ist da. Es ist auch keine 1:1 Übersetzung. Würden Sie die als gelungen empfinden, diese Sachen?
Ja, fand ich beide ganz großartig. Es gibt noch mehr Beispiele. Es gibt auch in Norwegen zum Beispiel, das ist ja irgendwie so ein geheimes Mutterland der Dylan-Fans. Die ganze Website, Fan-Website Expecting Rain wird in Norwegen gemacht. Da gibt es den Dichter Jan-Erik Vold, der einer der bedeutenden Gegenwartsautoren des Norwegischen ist. Der hat auch versucht, den in norwegische Dialekte zu übersetzen. Das klappt gut. Trotzdem bleibt natürlich immer der Eindruck, Dylan ist kein Wiener, Dylan ist kein Kölner aus der Südstadt und Dylan ist kein Norweger. Also ist auch das bleiben Annäherungen und behilfsweise Bewegungen. Leichter geht es übrigens, finde ich, in der Prosa. Dylan hat ja viel mehr Prosa geschrieben, als man so denkt. Er hat ein immer unterschätztes prosa-lyrisches Buch namens Tarantel geschrieben. Er hat eine ganze Reihe kurzer Prosa-Stories, manchmal auf den Plattencovern, manchmal in Programmheften für Konzerte oder sowas geschrieben. Und er hat ein großartiges Erinnerungsbuch geschrieben, das auch sehr schön auf Deutsch nachlesbar ist, Chronicles. Da fällt es leichter, da gibt es offenbar mehr Anschlussmöglichkeiten in anderen Sprachen. Aber die Songtradition ist so genuin amerikanisch, dass man ihr eigentlich Gewalt antut, wenn man sie aus dem Amerikanischen herauszieht.
Aber auch auf die Gefahr hin, dass man natürlich gerade mit dem, was Sie gesagt haben, diesen Hintergrund und diesen Slangs natürlich oftmals als Europäer aus dem Jahr 2025 nicht so viel anfangen kann.
Ja, genau. Deshalb muss man irgendwie reingeführt werden. Es genügt nicht, Englisch zu können. Man muss schon sich auskennen mit diesen unterschiedlichen Traditionen vom Delta Blues bis zu Johnny Cash oder Jimmy Rogers oder so. Für mich war das so, dass Dylan, seit ich damals in den 15 Jahren zum ersten Mal hörte, da fing es eigentlich schon an, immer zu, nicht nur Dylan war, sondern auch das Eingangstor zu diesem ganzen unermesslichen Reichtum der amerikanischen populären Musiktraditionen. Also ich habe an Dylans Hand geführt, alles Mögliche kennengelernt, was mir damals noch ganz neu war. Ich habe Elvis überhaupt durch Dylan erst kennengelernt und dadurch einen ganz eigenartigen Zugang zu Elvis gefunden. Aber auch die Bluesmusik, den frühen Jazz, die Beat Poets. Eigentlich hat alles, was Dylan angefasst und was er selber gemacht hat, einen unmittelbaren, lebendigen Bezug zu mindestens einer, meistens mehreren dieser amerikanischen Musiktraditionen. Und wenn es etwas gibt, das alle Leute, die mit Dylan mal zusammengearbeitet haben im Studio, einhellig sagen, dann ist es, dass dieser Mann ein wandelndes Lexikon und Songbook der amerikanischen Songtradition ist und es eigentlich nichts gibt, was ihm fremd wäre. Also meine Entdeckungsreise mit Hilfe von Dylan durch die amerikanische Kulturgeschichte geht immer noch weiter.
Nach außen wirkt er jetzt ja nicht so. Er ist ja so mystifiziert, weil er ja selber auch nie was preisgibt. Ich glaube, einmal hat er eine Rede gehalten bei irgendeinem Preisvergabe. Ansonsten kommt vom Meister ja eigentlich gar nichts. Das trägt natürlich dazu bei, wenn er nichts erklärt und nichts sagt, dass die Leute sehr viel spekulieren. Wie sehen Sie diesen Mythos Dylan, diesen Ungreifbare? Ist es eine Kunstgestalt, die er da produziert hat? Oder was ist das? Er ist ja eigentlich gar nicht greifbar, weder in seinen Texten noch als Person selber.
Ja, ganz sicher, das ist etwas, dem ich in meinem ersten Buch, diesem Reklam, ausführliches Eröffnungskapitel eigentlich ein Essay gewidmet habe. Dylan, die Figur, die wir Bob Dylan nennen, ist eine Kunstfigur, die jemand, der anders hieß, erfunden hat und von der er selber irgendwann mal gesagt hat, I'm only Bob Dylan if I have to. Er hat in, ich glaube, es war in der Rolling Thunder Tour mal gesagt, it's Halloween and I got my Bob Dylan mask on, und hatte tatsächlich eine Maske, die eine Bob Dylan Maske hätte sein können, aus dem Karnevalsladen aufgesetzt. In dem Film, den er dann gedreht hat, also diesem Riesenprojekt, das halb gescheitert, halb großartig ist, Rinaldo und Clara, heißt die Figur, die Bob Dylan ist, gar nicht Bob Dylan, sondern Rinaldo und jemand anders, nämlich der Rock'n'Roll-Sänger Ronnie Hawkins, heißt, man erfährt es aber erst im Abspann, heißt Bob Dylan und so weiter. Er hat solche Identitätsspiele immer zugemacht und großen Wert darauf gelegt, ein Künstler zu sein, der das Hakenschlagen zur Kunstform entwickelt hat. Es gibt ein Gedicht des jungen Bob Dylan, als er Zeit, in der noch viele Gedichte schrieb, die er auf dem On the Printed Page veröffentlichte. Das heißt Advice for Geraldine. Und es endet mit den Versen, when asked to give your real name, never give it. Wenn du gefragt wirst, was dein wirklicher Name ist, gib ihn niemals preis. Das scheint mir eine programmatische Zeile für das ganze Lebenswerk Dylans zu sein. Und er hat das existenziell ernst genommen. So sehr, dass es ihm manchmal schwer fiel, aus dieser Rolle wieder rauszukommen, wenn er es gerne wollte. Wenn er zum Beispiel uns zum Herrn Jesus bekehren wollte und klar machen wollte, dass hier nicht eine Kunstfigur spricht, sondern dass hier ein von Gott ergriffener, aus seiner Erfahrung heraus unmittelbar zu uns sprechen und uns mit in die Erlösung, saved, hineinnehmen möchte. Es war nicht ganz einfach, weil die geschulten Dylan-Hörerinnen und Zuschauer immer das Gefühl hatten, es ist wieder ein neues Rollenspiel, eine neue Verkleidung, und man weiß hinter den Verkleidungen nie, wo eigentlich der wahre Mann steckt. Irgendwann ist er mit Bob Dylan ziemlich verschmolzen und ist ihm sehr ähnlich geworden, glaube ich.
Gehört dazu
zu sein. Inzwischen ist, glaube ich, der Kunstcharakter der Figur Dylan gegenüber früheren Phasen seines Werks sehr zurückgetreten. Und der Mann, den wir sehen, ist ziemlich einig mit sich selbst.
Gehörte auch dieses gewisse Mürrische dazu? Also er wirkt ja so sehr mürrisch. Ich habe dieses Bild vor Augen beim Obama, wo er die Medaille bekommt, alle strahlen und er schaut aus, als würde er auf dem Zahnarztstuhl sitzen.
Auch nach der Rede, die Sie eben erwähnt haben, also dieser unerwartet langen Rede, in der er doch plötzlich sehr berät, sogar über sein eigenes Songwriting und seine Geistesverwandten und Lehrmeister spricht und Freunde. Auch nach dieser Rede gab es ja ein Gruppenfoto mit Jimmy Carter, Friede sei mit ihm, der seine Laudatio gehalten hatte. Und irgendein Fan hat unter dieses Foto geschrieben, was ich sehr hübsch fand auf der Website, Bob, es sind nette Menschen, sie meinen es gut, nicht zu fressen. Das ist ein Zug von ihm, den ich eigentlich immer weniger mag, muss ich sagen, je länger ich ihn lesend und hörend und zuschauend kenne. Dass er manchmal sehr offensiv und auch nicht ohne eine überflüssige Arroganz seine Unabhängigkeit unter Beweis stellen will. Wir haben nicht angezweifelt, dass er sich nicht vereinnahmen lässt. Nicht von Obama und nicht von Jimmy Carter, mit dem er ja im Übrigen befreundet war, noch von irgendjemandem sonst. Aber er muss es uns nicht durch forcierte Stränge zu verstehen geben. Ich finde auch am besten ist Dylan dort, wo er, was in Konzerten erstaunlich oft passiert, zum Beispiel während einer Song-Performance, grinsen oder lachen muss. Es kommt vor, wie Elvis übrigens auch manchmal bei seinen Studioaufnahmen hört man das, vor allem bei den frühen, dass er aus lauter Entzücken über das, was er da gerade tut, über den Song, den er gerade singt, lachen muss. Da ist er viel mehr bei sich und bei uns, als wenn er diese Schnute zieht, die immer so was Schmollendes hat. Das, naja, aber so ist er eben. Das ist his Bobness.
Wissen wir was über die Herangehensweise? Sie haben es ja schon angekündigt, Einflussvorbilder. Gibt es da etwas, was man sagen kann, wie er schreibt?
Ja, er hat überhaupt, muss ich sagen, ja viel mehr über sich geredet, hat überhaupt viel mehr geredet, als man ihm immer nachsagt. Also es heißt zum Beispiel immer, es gehört so zu den Klischees, er sei so Presse- und Öffentlichkeitsscheu, verschlossen und in sich gekehrt. Ich habe vor wenigen Jahren ein Band mit sehr strengen und knapp ausgewählten Gesprächen zusammengestellt und mit übersetzt und bei dieser Gelegenheit festgestellt, wie schwer mir die Auswahl fällt. Es gibt unendlich viele Interviews mit Dylan, manche überschneiden sich und sind dann ähnlich, aber es gibt wirklich viele Gelegenheiten, bei denen er in langen Gesprächen mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern und Partnerinnen aus sich herausgeht und über vor allen Dingen über andere Leute spricht, über verkannte, vergessene Songwriter, die er wieder in Erinnerung bringen will. Er hat, vergessen wir das nicht, 3 Jahre lang eine ganz großartige und grundsonderbare Radioshow gemacht, Theme Time Radio Hour, in der er aus seinem unerschöpflichen Songbook, aus seiner Sammlung Texte, also Gedichte, Literatur und ganz skurril zusammengestellte Gedichte und Songs vorgestellt hat. Und er hat sehr ausführlich darüber geredet, zusammen mit seinem Mitarbeiter Eddie Gorodetsky, der ihn dabei sicher unterstützt hat. Und bei Gelegenheiten wie dieser Rede oder bei Gelegenheit zum Beispiel von Sammlungen von Vorbildern, etwa Jimmy Rogers, dem Pionier der Country Music, hat er essayistische Texte geschrieben und sehr ausführlich davon gesprochen, was er an diesem oder jenem Blues- oder Country- oder Gospelsänger, dieser Sängerin, vorbildlich findet, was er davon gelernt hat. Am wenigsten gesprochen hat er tatsächlich über seine eigenen Schaffensprozesse. Wie er einen Song macht, überarbeitet, verändert, darüber muss man schon sich aus Andeutungen schlau machen. Da ist er sehr zurückhaltend. Aber über den Kosmos, aus dem heraus alles kommt, in dem er im Kopf und im Ohr lebt, über diesen Kosmos hat er sehr viel geschrieben und gesagt.
Jetzt wollen wir auch mal Bob Dylan hören. Spannenderweise, Herr Detering, als Dylan-Fachmann, hat mich jetzt etwas überrascht, haben Sie ein Werk zum Anhören gewählt, das der Meister gar nicht selber geschrieben hat. Wir hören es erstmal rein in Lucky Old Sun, das Sie ausgesucht haben. Und nach der Pause werden wir dann darüber, über dieses Werk reden. Also bitte dranbleiben, eine Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Heinrich Detering. Jetzt kommt Bob Dylan. Lucky Old Sun, Bob Dylan, bei der Sendung Eine Stunde mit. Der Herr Detering als Dylan-Experte hat sich diesen Song gewünscht. Ich war überrascht, als Sie als Literaturwissenschaftler, warum Sie denn eine Version, ein Lied genommen haben, das der Bob nicht selber geschrieben hat. Das können Sie mir jetzt erklären.
Also erstens liebe ich diesen Song. Ich liebe diese Aufnahme. Ich liebe das ganze Album. Ich habe eine kleine, aber sehr, sehr schöne Reihe von Dylan-Alben, die meinem Herzen besonders nahe sind und die nicht eigentlich zum populären Dylan-Kanon, zum Fan-Kanon gehören. Dies ist eins davon. Die meisten Dylanianer wären sich vermutlich einig, dass die Sinatra-Phase ein Irrweg gewesen ist. Ich gehöre nicht dazu. Es ist die Phase, in der Dylan sich einer der Quellen seines musikalischen Tuns vergewissert hat über 5 Alben hinweg. Das heißt, es waren 3 Alben, aber das dritte, Triplicate, bestand eben aus 3 einzelnen CDs. Man hätte es auch kürzer machen können, er wollte gerne, dass es 3 CDs sind. Es sind also alles in allem 5 silberne Scheiben, auf denen er ganz unterschiedliche Songs gesungen hat, die gemeinsam haben, dass sie alle von Sinatra irgendwann mal gesungen worden sind. Auch von anderen Sängern dieser Great American Songbook-Tradition. Und dass sie alle ursprünglich mit großem Orchester, mit großem Pomp und Pathos aufgenommen worden sind. Dylan geht mit diesen Songs so um, wie er es auf vergleichbaren Alben, in denen er nur Coverversionen gesungen hat, also Good As I Been To You mag ich auch wahnsinnig gerne und das Folkalbum World Gone Wrong, aber schon auf Self-Portrait etwa mit anderen Songs der Folk-Tradition vor allen Dingen umgegangen ist. Es klingt so, als habe er den Song selber nicht nur geschrieben, sondern als habe er ihn selbst im Augenblick der Performance eigentlich erst hervorgebracht. In einer ganz abgespeckten Version. Er hat dieses Album, dieses erste Album der Sinatra-Reihe Shadows in the Night gesagt, es sei eine große Aufgabe gewesen, ein Orchester von 20, 30 Leuten zu reduzieren auf eine Kombo von 3, 4 Musikern. Und er hat dieses Album live im Studio mit den Musikern eingespielt. Zumindest in der Fiktion, die für Dylan dort im Studio aufgebaut wurde, hat man sogar nur ein Mikrofon, so wie man es damals in der Zeit des jungen Sinatra tatsächlich gemacht hat, nur ein Mikrofon sichtbar aufgestellt. Die Toningenieure haben diskret weitere Mikrofone verteilt, aber so, dass der Sänger sie nicht sehen musste. Und dann hat er so aufgenommen, wie er das eben, wie das früher gemacht wurde, alle Musiker gleichzeitig im Studio, keine Kopfhörer, live ist live und wenn es irgendwo einen kleinen Fehler gibt, dann bleibt der drin, weil er zeigt, dass dies lebendige, sozusagen handgemachte Musik im Hier und Jetzt ist. Und die kleine Bläsergruppe steht einfach nur etwas weiter draußen, damit sie gedämpft ist. Die wird nicht durch Overdubs hinzugefügt oder so. Wird etwas gemacht, das ganz gegen die Musik und gegen die Technik, die Aufnahmetechniken der Gegenwart ist. Dylan ist in musikalischer Hinsicht ein extrem konservativer Künstler. Wie konservativ, das begreift man eben erst, wenn man ihn mit dem vergleicht, was jedenfalls seit den 80er Jahren um ihn herum alles passiert ist. Das letzte Mal, dass Dylan versucht hat, eine in Gänsefüßchen technisch, aufnahmetechnisch zeitgemäße Platte zu machen, war Empire Burlesque. Ich glaube, das war 1985. Und das war als Aufnahme eine ziemliche Katastrophe. Es war peinlich und man merkte, dass das, was da auf dem Mischpult passierte und das, was Dylan zu machen versuchte, überhaupt nicht zusammenpasste. Also hat er in Alben und in Songs, wie wir gerade gehörten, den Weg nach rückwärts eingeschlagen und versucht, in die Tradition wieder einzutauchen und sie gewissermaßen von allem zu befreien, was an Kitsch und Pomp und Pathos drumherum gewachsen war und wieder das reine, klare Gerüst dieses Songs zu performen. Und das ist im Fall von Lucky Old Sun und einen Song, den er gar nicht zum ersten Mal gesungen hat hier auf dem Album, sondern der zum Repertoire der Welttournee mit Tom Petty gehört hatte schon in den 80er Jahren und den er auch sonst bei Konzerten häufiger gesungen hat, ein sakraler Song, ein Spiritual, aber einer, bei dem sich die religiöse Botschaft nicht wie bei manchen anderen Dylan-Gospels aufdrängt, in den Vordergrund spielt, sondern ganz zart und leise zurückgenommen worden ist. Also ein Song, der mir gerade in dieser Diskretion bis hin zum verwehenden, eigentlich abbrechenden letzten Ton, den er aushalten will, in dieser gebrechlichen Stimmpräsenz die Tränen ins Auge treiben kann. Und das gilt eigentlich für alle Songs dieses ersten Sinatra-Albums. Ich empfehle dringend, es zu kaufen und in gebührender, kontemplativer Ruhe anzuhören.
Noch reduzierter hat es ja...
Ein Singer-Songwriter ist und nicht nur ein Songwriter. Das muss man einfach in Erinnerung
haben. Noch reduzierter hat es dann eigentlich nur noch der Johnny Cash gemacht bei den American Recordings. Da ist es ja auch drauf, wo er wirklich...
Ja, gut, dass Sie das erwähnen, denn ich glaube, dass diese American Recordings von Johnny Cash, das, was Rick Rubin dann gemacht hat als Produzent, zu den Anregungen gehören, die Dylan dazu gebracht haben, zu sagen, das, was Cash hier mit zum Beispiel My Mother's Hymn Book macht, also mit der sakralen Songtradition, das Kirchengesangbuch meiner Mutter, das mache ich auch. Und zwar mit einer Reihe von Aufnahmen, die an einer strahlenden Leitfigur der amerikanischen Popkunst, eben an Sinatra, entlang gewissermaßen die andere Möglichkeit klanglich realisieren. Mir ist wichtig, dass man Dylan als Performing Artist ernst und wahrnimmt und nicht nur, wie gerade Professoren und Leute wie ich das oft voreilig tun, nicht nur als einen, der eigentlich Dichter wäre und dann halt, wie sich so fügt, die Gedichte auch mal vorsingt. Er ist ein genuiner Musiker und die Musik ist Teil, die Song-Lyrics, die Texte sind Teil dessen, was er als romantisches Gesamtkunstwerk inszeniert.
So steht es ja auch immer auf den Ankündigungen, Performing Artist. Das ist ja genau, den Spruch hat er ja auch immer draufstehen. Sie sind ja auch dann...
Song and Dance Man. Man hat das für mich Herz gehalten, als er gesagt hat, I'm not a poet, I'm a song and dance man. Aber es ist ganz buchstäblich.
Jetzt haben Sie den Dylan bestimmt auch schon viele Male live gesehen. Ist ja immer eine Wundertüte. Woran liegt das? Kann man ja nicht nur mit dem Alkoholkonsum in mancher Periode erklären.
Oh nein, ich meine, die alkoholisierten Konzerte haben wir alle, die wir dabei waren, auch in unvergesslichem Kopf. Aber das waren zum Teil ganz, ganz großartige Konzerte. Also ich erinnere mich an ein elendes Konzert auf dem Weltausstellungsgelände in Hannover, das, weil es nicht viele Leute gab, die es hören wollten, auch noch verlegt werden musste in eine kleine Halle. Man musste dann lange über dieses abendlich vollkommen verlassene, industrieartige Gelände vagabundieren, bis man in einer Halle angekommen war. Dylan spielte schlecht gelaunt gegen die Band, manchmal mit dem Rücken zum Publikum. Er fing an, einen Song zu spielen und wenn die auf seine Hände schauenden Musiker verstanden hatten, worum es ging und eingestellt hatten, dann brach er ab und fing mit einem anderen Song an. Und gerade in dieser Art von Performance, die es lange nicht mehr gibt bei ihm, er ist so unglaublich professionell geworden inzwischen, aber eine Zeit lang wollte er dieses Chaos haben, gerade in diesem Chaos blühten manchmal Songs, Performances auf von Songs, die man 100 gehört hatte und die jetzt klangen, als hätte er sie zum ersten Mal gesungen. Es war der Versuch, den er ernsthaft betrieben hat über lange Zeit, seit vor allem in der ersten Phase der Neverending Tour seit 1988, der Versuch, aus den eigenen Routinen rauszukommen, sich selber rauszukicken aus den vertrauten, professionell gewordenen, automatisierten Wegen. Da gehörte dazu, dass es eben so oft komplett daneben ging, wie es großartig wurde, aber die großartigen Augenblicke, die will niemand von uns vermissen. Und es ist ein bisschen, you win some and you lose some, dass er seit einer ganzen Reihe von Jahren jetzt jeden Abend nicht zuverlässig dasselbe Programm spielt, es manchmal ein bisschen variiert, manchmal besser, verbessert, neue Ideen einbringt, aber im Prinzip doch sehr zuverlässig geworden ist.
Auf seine alten Tage, die Neverending Tour, Sie haben sie angekündigt. Was steckt da dahinter? Wieso kann der Kalle nicht mal daheim bleiben? Hat er keine Frau oder ist er ein suchender Minnesänger, der in mittelalterlicher Tradition um die Welt pilgert? Oder wie kann man das verstehen?
Ich glaube, dass Dylan auch hier völlig recht hat. Man hat ihm, glaube ich, oft einfach nicht geglaubt, weil er macht nur Schabernack und spielt wieder eine Rolle. Ich glaube, er hat es genauso gemeint. Im Begleit-Essay zu dem Album World Gone Wrong, unter dem ironischen Titel What the Songs Are About, geschrieben hat, die Neverending Tour sei nur eine kurze Phase gewesen, nämlich die mit dem Gitarristen G.E. Smith. Also ich glaube 4 Jahre lang bis 92 und dann habe die Tour sich zwar fortgesetzt, aber sie habe immer neue Namen getragen, die außer ihm niemand von uns gekannt habe und dann hat er Fantasienamen aufgeholt. Was er sagen wollte war, es ist nicht dasselbe Projekt, das 88 begonnen hat und das bis 2024 dauert oder 25, wer weiß, sondern das war etwas ganz Einzigartiges, als er 88 anfing. Das war der Versuch, man sagt dann immer so, sich selbst neu zu erfinden. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich glaube, es war eher der Versuch, unterzutauchen, zu verschwinden in den Traditionen des amerikanischen Songwriting, zu denen zufälligerweise auch seine eigenen Songs inzwischen gehörten. Er behandelte sie genauso vertraut oder fremd, wie er die Songs anderer behandelte. Er hat hunderte von Songs in diesem Repertoire jeden Abend variiert, Überraschungs-Performances gemacht. Plötzlich war ein die amerikanische Version eines Chansons von Charles Aznavour da, eine der schönsten Performances, die ich überhaupt von ihm je gehört habe, The Times We Knew. Er war sich selber eine Wundertüte und wollte das bleiben. Er wollte nicht mehr Bob Dylan sein, eigentlich. Er wollte raus aus all diesen Rollenzuschreibungen, die er selbst mitverschuldet hatte. Und es gelang dieses wirklich wagemutige Experiment. Er hätte dabei absaufen können in den Quellen, in die er eingetaucht war, und wieder in der Anonymität irgendwo enden. Er hat gesagt, irgendwann in 30 Jahren seht er mich in irgendeinem Club, in irgendeiner Vorstadt Blues spielen und wir wissen nicht mehr, wer ich bin, aber ich werde immer noch da sein und spielen vor 30 Leuten. Das Experiment ist nicht so ausgegangen, sondern es ist ihm gelungen, aus diesem Versinken im Ozean seiner Traditionen heraus neu aufzutauchen, verjüngt wie aus einem Verjüngungsbad und großartige neue Platten zu machen. Dann war ihm aber das Leben auf Tour zu einer lieben Gewohnheit geworden. Er hat in den letzten Jahren manchmal in Interviews gesagt, es sei einfach schön, wenn man jeden Tag wisse, wo man als nächstes zu sein habe, wenn man sich nicht um die Dinge des Lebens so sehr kümmern müsse, jeden Tag neue Sorgen und Pläne und Aufgaben, sondern einfach einen Tourplan habe, der abzuarbeiten sei. Es sei auch eine Entlastung für ihn. Und solange ihm Leute zuhören wollen, und das ist ja bei Gott jetzt wieder eher zunehmend der Fall, solange macht er das eben. Niemand von uns weiß, ob nicht vielleicht Rough and Rowdy Ways doch das Abschiedsalbum gewesen ist und die Tour, die Konzerte, die er zuletzt gegeben hat, jetzt auch die Abschiedskonzerte waren in New York. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, da wird wieder irgendwas kommen. Solange er kann, wird er den Song and Dance Man mimen.
Also glauben Sie ihm, dass er wirklich Spaß dabei hat? Was man ja stellenweise blitzt ja so durch, wenn er, wie sie sagt, er grinst ja mal oder sowas, ja? Also er genießt es schon dann auch.
Ja, es macht ihm Spaß, weil es für ihn, nicht nur, weil es ihm irgendwie Freude macht, vor Publikum aufzutreten, da ist er ja erstaunlich scheu, also er vermeidet alles, aber auch wirklich alles, was Rockstars sonst tun, um irgendwie sich toll zu fühlen, um ihre narzisstischen Bedürfnisse zu stillen. Er hat mal gesagt, warum, was soll ich sagen zum Publikum? Soll ich sagen, how are you tonight, Cleveland? Who the fuck wants to know how Cleveland is tonight? Er kommuniziert mit dem Publikum durch seine Musik und das tut er sehr freundlich und auch, finde ich, zugewandt und gar nicht mürrisch oder so. Aber die Musik ist eben seine Kommunikationsform. Wichtiger aber als dieser Kontakt zum Publikum ist es ihm, glaube ich, die Musik, die er liebt und zu der eben seine eigene gehört, aber es ist nicht nur seine eigene, diese Musik lebendig zu halten. Und das heißt, dafür zu sorgen, dass keine Performance der anderen genau gleicht. Im Grunde ist Dylan ein schallplattenproduzierender Künstler, der die Schallplatte nicht mag, weil sie fixiert. Er hat sich immer ungern im Studio aufgehalten, weil das und er verabscheut alles, was mit Aufnahmetechnik zu tun hat, fast obsessiv, weil es ihn und weil es den Song vor allen Dingen zu fixieren versucht, eine definitive Version herstellt. Manchmal hat er Songs im Konzert nach meinem Eindruck einfach verändert, um sie zu verändern. Das waren gar nicht immer Verbesserungen. Er hat eine Strophe weggelassen, eine Strophe wiederholt oder umgestellt. Er hat neue Strophen dazugeschrieben, manchmal, wie es schien, on the spot improvisiert. Er liebt es bei seinen Studioaufnahmen im Gegenzug eben auch, wenn Fehler vorkommen. Es gibt erstaunliche Versinger, also die er leicht hätte korrigieren können und die er hat stehen lassen, um anzudeuten, dies ist ein lebendiger Augenblick in einem Lebenskontinuum, der nur durch die technische Aufnahme sozusagen herausgehalten worden ist. Aber in Wirklichkeit ist dieser Song etwas, das wie ein Lebewesen sich weiterentwickelt, das atmet und einen Stoffwechsel hat und sich verändert. Und um das zum Hörerlebnis, zum Kunsterlebnis zu machen, braucht er das Live-Konzert und nicht das Album.
Was natürlich den Fans es teilweise schwer macht, wenn sie, wie er sagt, er verändert die Songs nur, damit er verändert ist. Es ist natürlich jetzt nicht, also viele erwarten ja eigentlich die Songs so, wie sie auf Platte sind. Das kann man bei Bob Dylan komplett ausschließen.
Ja, kommt, also ich meine inzwischen nicht mehr so, also bei der Rough and Rowdy Ways Tour ist es schon so, dass er eine Reihe von Songs dieses Albums, die er ja bis auf den halbstündigen letzten Song alle immer wieder gespielt hat, dass er diese Songs einmal in eine Neufassung transformiert hat und die dann aber relativ lange beibehalten hat. Also die Konzerte sind schon nicht voraussehbar geworden. Das hat sich auch mit seinem Alter zu tun, nicht nur mit Routine. Aber wer in ein Dylan-Konzert kommt, um die schönsten Hits zum Mitsingen und Mitschuckeln zu bekommen, der ist an die falsche Adresse geraten und sollte sich vielleicht lieber an Helene Fischer halten.
Und Sie...
Helene Fischer, aber das ist eine komplett andere Form von Performance.
Das heißt, es hat ja auch einen gewissen Spannungseffekt dann auch immer, ne?
Ja, also wer Dylan-Konzerte hört, ist Teil eines Work in Progress. Der Witz ist, dass Dylans Auffassung des Begriffs Work selber den Progress immer schon einschließt. Ein Work, das nicht in Progress ist, ist für ihn eigentlich abgestorben und tot. Auch darum kehrt er immer wieder Traditionen zurück, die er covert. Ein unschöner Ausdruck, weil es sowas Sekundäres irgendwie ausstrahlt. Das ist für ihn eine primäre Tätigkeit, die Songs weiter leben zu lassen, deren Erfinder nur zufälligerweise vorübergehend gestorben sind. Auch übrigens die ihm oft vorgeworfenen Plagiate. Er hat ja geklaut wie eine Elster von allen möglichen Songtraditionen, auch aus poetischen Traditionen. Ganze Gedichtstrophen sind überaus kunstvoll aus den unterschiedlichsten Quellen zusammengesetzt, aus Country-Songs und aus einer Strophe von Ovid oder anderen klassischen Dichtern oder aus amerikanischen Romantikern des 19. Jahrhunderts, die aus ihm kein Mensch mehr kennt. Er hat Melodien geklaut und variiert und drunter geschrieben von Bob Dylan. Das ist ihm als Plagiat und Betrug vorgeworfen worden. Ich glaube, zu Unrecht. Er hat immer wieder betont, dass diese Art von Umgang mit Fremdmaterial, das man sich aneignet, das man umarbeitet und das dann von anderen wieder aufgenommen und weitergeführt wird, die eigentliche Lebensform der Songs in einer oralen, einer mündlichen Tradition sei, wie eben der amerikanischen Tradition. Ich glaube, er trifft da das Wesen, die unmittelbare Dynamik dieser Tradition viel besser als die Buchhalter, die immer nachzählen, wie viele Worte finden sich auch schon in dieser oder jener oder einer Version eines ähnlichen.
Jetzt hat er ja vor einigen Jahren eine große Ehre erhalten. Sie als Literaturwissenschaftler, also haben das wahrscheinlich besonders interessiert, den Literaturnobelpreis. Ob einer den verdient hat, da lässt sich natürlich immer trefflich drüber streiten. Bei einem Sänger sagt man natürlich, guckt man natürlich ein bisschen genauer hin. Aber wie wurde das denn damals begründet oder wie würden Sie es begründen, dass er preiswürdig ist für den Literatur- und Nobelpreis?
Das ist eine Frage, auf die ich schon sehr, sehr oft zu antworten versucht habe, schon lange bevor er ihn bekam, weil ich immer wieder gefragt wurde. Irgendwie denkt man ja, dass ein Mensch, der von Berufswegen sich mit den Künsten beschäftigt, da autoritativ antworten könnte. Ich habe 2, 3 Jahre vielleicht, bevor ich den Preis bekam, mal einen längeren Essay geschrieben in der Zeitschrift Literaturen. Und ich glaube, sinngemäß im letzten Satz geschrieben, Bob Dylan hat den Nobelpreis nicht nötig. Nobelpreis täte jemand wie Bob Dylan gut. Das meine ich immer noch. Würde inzwischen aber hinzufügen, dass Dylan mit dem Nobelpreis unglücklich ist. Dass man ihm auch seiner ja wirklich vorhandenen Eitelkeit oder seinem Geltungsbedürfnis keinen Gefallen getan hat durch diese Preisvergabe. Es tat dem Nobelpreis gut, jemanden wie Bob Dylan auszuzeichnen, weil damit das Nobelkomitee zur Kenntnis genommen und gewürdigt hat, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts in der Weltkultur, die es auch mit dem gesungenen Vers, mit Versdichtung zu tun hat, auf eine neue Weise ganz uralte orale Traditionen wiederbelebt worden sind. In der Begründung für den Nobelpreis, die das schwedische Akademiemitglied, der Dichter Horaz Engdahl, geschrieben hat, steht drin, die Götter Homers singen und tanzen, sie schreiben nicht auf Papier. Dylan ist ein Song and Dance Man und seine Kunst entfaltet sich nicht auf dem Papier, auch weil man sie da nachlesen kann, sondern in Song and Dance, in der Performance. Dass das Nobelkomitee das wahrgenommen hat und den vermutlich größten Songwriter des 20. Jahrhunderts exemplarisch ausgezeichnet hat, das war eine sehr angemessene, kluge Entscheidung. Den Literaturnobelpreis mit der Betonung auf dem Wort Literatur an ihn zu vergeben, hat ihn aber unglücklich gemacht, weil er gesagt hat, da steht eine Reihe mit Autoren, die ich bewundere, mit denen ich aufgewachsen bin, er hat T.S. Eliot genannt zum Beispiel, aber denen ich da gar nicht das Wasser reichen kann. Ich mache was ganz anderes als die. Es ist ein Missverständnis, wenn jemand meine Texte liest, und sie sind ja gedruckt worden in Büchern, und denkt, das sei sowas Ähnliches wie eben die Poesie von Eliot oder Shakespeare. Er hat in seiner Rede, übrigens, der erwähnten Rede über Shakespeare ausführlich gesprochen, der für ihn eine wirklich wichtige Quelle geblieben ist sein Leben lang, und gesagt, Shakespeares Kunst ist mir auch deshalb so nah, weil sie eine performative Kunst ist, weil das, was gedruckt zu lesen ist von Shakespeare, eigentlich nur das Skript für Aufführungen war. Also in dieser eher traditionellen Sicht des Literaturnobelpreises wäre vielleicht jemand wie Leonard Cohen, der aus der Poesie gekommen und dann erst zum Songwriter geworden ist, ein geeigneterer Kandidat gewesen. Ich habe zusammen mit einigen anderen Kollegen in Amerika, in Harvard zum Beispiel, unfreiwillig dazu beigetragen, glaube ich, dass Dylan den Nobelpreis bekommen hat, und bin gar nicht glücklich darüber. Als er ihn bekommen hatte, schrieb mir die Sekretärin der schwedischen Akademie, die den Preis überreichte, wir kannten uns von früher als Kollegin. Wie du siehst, werden deine Bücher auch in Schweden gelesen. Denn ich habe ein Buch geschrieben über Dylans Mysterienspiele, das sehr stark betont, in welchem Grad und welcher Komplexität Dylan die große weltliterarische Tradition zusammenführt mit der Songtradition. Das glaube ich auch immer noch, aber ich hatte nicht gedacht, dass es ihn so beklommen machen würde, in diese Tradition jetzt sozusagen vereinnahmt zu werden.
Also das heißt, es geht nicht darum, ob er es verdient hat, sondern ob es für ihn persönlich positiv ausgegangen ist, ist das Ganze dann.
Dann würde ich sagen, dass er das verdient hat, steht ganz außer Frage, wenn man eben die Songtradition auszeichnen will. Cohen eben ein sehr valider Gegenkandidat oder Konkurrenzkandidat gewesen wäre. Cohen hat gesagt, Dylan den Nobelpreis für Literatur zu geben, ist so, wie wenn man auf dem Mount Everest ein goldenes Schildchen aufstellte mit der Aufschrift, dies ist der höchste Berg der Welt. Aber es hat ihn belastet, glaube ich, und er musste es erst langsam wieder abschütteln.
Jetzt hat ja der Bob Dylan zahlreiche Musiker, ich weiß gar nicht, warum gar nicht anzufangen, wer sich auf ihn beruft oder von ihm beeinflusst worden ist. Was glauben Sie, welche Elemente von seinem Schaffen da so inspirierend sein können? Oder entdeckt jeder für sich am Dylan sein eigenes?
Das Letzte, was Sie gesagt haben, ist die Antwort auf das Letzte. Also er ist deshalb so unglaublich ansteckend und lädt zu Aneignungen, Transformationen, Covers ein, weil jeder in ihm was Eigenes finden kann. Dylan ist ein großer Meister darin, so sehr er klare Liebeslieder, religiöse Bekenntnissongs, politische, agitatorische Songs sogar geschrieben hat. Er ist doch ein Meister darin, Vieldeutigkeit zu erzeugen. Gerade Rough and Rowdy Ways, das letzte Album eines seiner großen Meisterwerke, ist ein Beispiel dafür, dass man einerseits genau sagen kann, worum es in diesem Song geht, andererseits aber nicht sagen kann, was es genau bedeutet oder was auch nur passiert zwischen der zweiten und der dritten Strophe. Man denkt, er erzählt eine Geschichte, aber im Laufe der Geschichte scheinen die Figuren ihre Identitäten zu verändern, die Schauplätze verschwimmen. It's a series of dreams, hat er selber über diesen Zug seines Songwritings geschrieben. Und in diese Träume lässt er uns ein. I'll let you be in my dreams if I can be in yours, hat er in einem frühen Song gesagt. Er lässt uns seine Träume ein, und zwar so, dass wir sie mit und weiter träumen können. Jeder Mensch kann bei manchen dieser Dylan-Songs, gerade des letzten Albums, seine oder ihre eigene Version der Songs hören. Und viele davon haben das Bedürfnis, diese eigene Version dann selber zu performen. Wer gewohnt ist, selber als Song and Dance Person aufzutreten, eingeladen, das zu tun. Er ist sicher einer der meistgecoverten Singer-Songwriter überhaupt. Und es ist bezeichnend wieder für seinen Umgang mit dieser Tatsache, dass er mal gesagt hat, keine Coverversion habe ihn so glücklich gemacht wie die von Elvis Presley. Elvis hat in einem dieser zum Glück vergessenen, miserablen Filme, die er gedreht hat, eine ganz wunderbare Version eines sehr unbekannten Dylan-Songs gesungen, Tomorrow is a Long Time, eine ganz zarte, meditative, ruhige Aufnahme. Und Dylan hat gesagt, die Tatsache schon, dass Elvis ihn gecovert hat, ist eigentlich ein Höhepunkt seiner Karriere. Da sieht man, wo seine Schwerpunkte eigentlich liegen. Elvis, von Elvis akzeptiert zu werden, ist ihm fast noch wichtiger, als sich auf Horaz oder Shakespeare oder Homer zu beziehen.
Wie er gesagt hat, viele Einflüsse von Country bis Shakespeare bis eben dann auch Rock'n'Roll hat es ihn geprägt. Wenn Sie jetzt mal einen Dylan-Song herausnehmen, der Sie geprägt hat, können Sie da einen nennen?
Da kann ich keinen einzelnen Song nennen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Vielleicht ist unter den Songs dieses Spätwerks, in dem, finde ich, sehr vieles sich nochmal aufgipfelt, neue Höhen erreicht, was Dylan sein Leben lang gemacht hat, einer der mir am meisten bedeuten, die mich am meisten umgetrieben haben, Working Man's Blues Number 2. Das Number 2 im Titel ist auch so eine dieser dylanischen Bescheidenheitsgesten. Es gab halt den Working Man's Blues von Merle Haggard, ein Klassiker der neueren Country Music. Aber was Dylan da zaubert in einem Konglomerat ganz unterschiedlicher textueller Quellen, die man nicht erkennen muss, aber die, wenn man sie einmal wahrgenommen, ihre Ursprünge verfolgt hat, ein ganzes Orchester von Menschheitsstimmen ganz leicht und unaufdringlich in diese eine Stimme hineinbringen. Wenn man die Performances dieses Songs auf dem Album, aber dann auch in den ganz unterschiedlichen Konzertversionen nachhört, dann wird man Zeuge einer, ja, was soll man sagen, einer Geschichte, die von einem konkreten Ich erzählt. Es ist so wie ein Theatermonolog. Man hört dieses Drama, diesen Song, als ob man einem Drama lauschte, in der ein amerikanischer proletarischer Hamlet seine Leidensgeschichte erzählt. Und zugleich hört man sehr viele Stimmen mit, die von Grunderfahrungen, von Leid, Liebe, Enttäuschung, Sehnsucht, Lebenslust und Sterbensangst handeln. Es ist ein ganzes Universum von Empfindungen, menschlichen Zuständen und auch musikalischen und textlichen Ausdrucksformen in einem Song, der ungefähr 6 Minuten dauert. Es ist ein Wunderwerk und es ist eins, das seine Wunder in keiner Weise aufdrängt, sondern sie zurückhaltend, diskret, leichtfüßig vor uns dahin spielt. Das, wenn man Dylan in der Nussschale erleben will, das, was Dylans Kunst so so berückend machen kann, dann hat man das im Working Man Blues No. 2 in Idealform. Aber es gibt 500 Songs, über die man was Ähnliches sagen könnte.
Jetzt zum Schluss eine Frage an die Literaturwissenschaft und an den Professor. Können Sie Dylan genießen, zu Hause oder im Konzert, oder fängt es bei Ihnen immer das Rattern an und Sie analysieren gleich mit?
Ganz grundsätzlich, ich wäre nicht Literaturprofessor geworden, wenn nicht für mich das Verstehen, auch das rationale, analytische Verstehen von Kunst, den Genuss bereichern und vertiefen würde. Mhm. Ich habe das nie als einen Gegensatz empfinden können. Ich habe nie das, Bertolt Brecht hat mal auf eine solche Frage geschrieben, zergliedere eine Rose und jedes einzelne Blatt ist schön. Das Analysieren hat mir die Texte, mit denen ich mich beschäftigt habe, nie kaputt gemacht, sondern im Gegenteil sie reicher und schöner wirken lassen. Und ich genieße Dylan analytisch oder einfach nur hingegeben lauschend ohne Ende.
Sehr schön. Ein perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast, den Herrn Professor Dr. Heinrich Detering. Er ist Literaturwissenschaftler, Fachmann, Experte und Schriftsteller über zahlreiche Bob Dylan-Bücher. Wir haben in der vergangenen Stunde eine Stunde lang über Bob Dylan gesprochen. Vielen herzlichen Dank, Herr Detering.
Danke Ihnen, Herr Rieter. Thanks for having me.